أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم. Alhamdulillah, sind wir wieder hier versammelt. Heute ist der zweite Teil von der Reihe. Die Reihe hieß: Zu welcher Gruppe gehörst du? Wir hatten letztes Mal von Imam Rabbani Qudussuhu, von seinen Briefen, Maktubat Rabbaniyya, 193. Brief angefangen. Fast bis zur Hälfte sind wir gekommen. Subhanallah, es hat Türen geöffnet, dieser Brief. Also eigentlich wollte ich, dass diesen Brief so systematisch zu Ende gehen. Also dass wir jetzt diesmal damit weitermachen. Aber dann habe ich so die Erfahrung gemacht, mit diesem Hintergrund, mit dem Wissen, was wir uns da eingeeignet haben, habe ich mit Leuten geredet, mit den Gästen geredet, die Probleme der Muslime nochmal aus einem anderen Fenster gesehen und habe nochmal gemerkt, obwohl ich die Erfahrung selber schon gemacht hatte damals, was für ein Riesenproblem da ist, weil da gewisse Knackpunkte sind, die man nicht versteht in der Religion. Ich fange direkt mit einer Frage an, damit wir nochmal kurz uns daran erinnern, was letztes Mal war. Und zwar würde ich gerne in ein, zwei Sätzen, für die, die es gehört haben und die dabei waren, was die Quintessenz war eigentlich von dem, was wir letztens gelesen hatten. Also was war die Hauptmessage von Imam Rabbani Qudussuhu, das wir für uns mitnehmen sollten. Weil diese Sache hat inspiriert, auf dieses Thema von heute einzugehen. Wenn wir uns daran erinnern, dann können wir inshallah so weitermachen. Wer erinnert sich? Nicht so viele gleichzeitig. Aber wir nehmen mal Milch dran. Doch, willst du nicht? Okay, wir erinnern uns leider nicht mehr, aber dann mache ich eine kurze Wiederholung. Quintessenz.
Wenn mich das nicht täuscht, hatten wir über Ehl Sunnat wal Jamaat gesprochen. Und dass man jetzt nicht von irgendwelchen Leuten einfach irgendwelche Informationen ranholen sollte. Mhm. Dass man auch zu denen gehen sollte, die wirklich in dem Bereich da agieren. Das, was Ehl Sunnat wal Jamaat halt sozusagen wiedergibt.
Genau. Ja, das war eigentlich die Quintessenz. Was haben wir?
Sanki, wenn ich mich auch richtig erinnere, hattest du gesagt, dass man nicht sein eigenes Bild machen sollte, sondern zu jeder Schule den richtigen Lehrer sich aussuchen sollte.
Genau, sehr schön. Ja, also zwei Aspekte. Einmal nicht selber die Religion zu interpretieren und zweitens nicht von den falschen Leuten zu lernen. Das öffnet uns eine Tür. Wir haben oft hier in den Unterrichten gesagt, Allah Ta'ala sagt sinngemäß, ich habe die Menschen und die Dschinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das hat uns so eine Tür aufgemacht in unseren ganzen Unterrichten über die Jahre. Wenn wir das jetzt hören als Mensch, wir hören, Allah Ta'ala hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen, dann müssen wir uns jetzt fragen, wer ist Allah? Wer ist Allah Ta'ala? Was hat er für Eigenschaften? Was will er genau von mir? Wer bin ich überhaupt, dass er mich erschaffen hat? Was habe ich für Funktionen und wie diene ich ihm? Diese Fragen kommen alle auf durch diese Information. Und seit Jahren machen wir deswegen Marifatullah-Unterricht, Esmaul Husna, die Eigenschaften Allahs, Namen Allahs, wie die Namen Allahs sich projizieren auf diese Welt, damit wir verstehen, wir lernen über uns selber. Wer sich selber kennt, wer sein Nefs kennt, wird seinen Herrn kennenlernen. Imam Ghazali, alles entsteht durch das. Jetzt hören wir von Imam Rabbani Qudussuhu, du sollst dein Wissen in der Religion nicht selber nehmen, nicht von den falschen Leuten, sondern von den Ahl Sunnat wal Jamaat Gelehrten. Das bringt jetzt die Frage für uns, wer sind diese? Also ich habe jetzt etwas gehört, einen Befehl von einem großen Gelehrten. Jetzt muss ich erstmal wissen, wer sind diese Gelehrten und was haben sie mir denn hinterlassen überhaupt, dass ich von ihnen lernen kann? Also hat er mir ein Buch hinterlassen? Hat er mir eine Person hinterlassen? Soll ich in die nächste Jami gehen und da diesen Ahl Sunnat Gelehrten suchen? Wo finde ich die Antworten? Und das öffnet jetzt die Frage für uns, Mazhabs. Weil die Mazhab oder die Mathaib, die Mehrzahl von Mazhab, ist das, was die großen Ahlus Sunnah wal Jamaat Gelehrten uns im Bereich Fiqh hinterlassen haben als Erbe. Damit wir eine Richtlinie haben. Das haben sie uns hinterlassen. Und was noch? Gelehrte, die diese studiert haben und weitergelehrt haben. Diese Sachen haben wir bekommen. Also müssen wir uns jetzt diese analysieren, damit wir überhaupt verstehen, was Imam Rabbani Qudussahu meint. Damit wir die ganzen nächsten Unterrichte, die ganzen anderen Briefe von ihm überhaupt verstehen. Weil er selber war, was? Hanefite und Maturidi, Rechtsschule im Akkad. Damit wir ihn verstehen können, müssen wir erstmal das verstehen. Titel sollte eigentlich heute sein, es ist ja Madhab, Koran und Sunna. Wie ist denn aber so eine Frage? Weil das in so eine Situation bringen uns gerne die Wahhabiten von heutzutage. Die sagen, Madhab gegen Koran und Sunna. Du sagst zum Beispiel, Imam Azam hat so gesagt, also Madhab, mein Madhab-Gelehrter hat so gesagt. Er sagt aber, in Koran und Sunna steht so. Also er macht einen Konflikt mit dir. Dass das, wonach du handelst, irgendwie doch nicht gegen der Religion gemäß ist. Dann bist du in einer Zwickmühle. Und jetzt wollen wir heute gucken, ob Madhab wirklich versus Koran und Sunna ist oder ob sie gar nicht gemäß Koran und Sunna richtig handeln und wir das versuchen richtig zu verstehen. Das werden wir inshallah heute erfahren. Also fangen wir an mit der Frage, was ist überhaupt eine Madhab? Was ist das? Für die Leute, die es noch nicht erfahren haben. Sprachlich gesehen ist Madhab ein Weg. Ganz einfach ein Weg. So wie auch, wenn wir Tariqat sagen, Tariqat arabisch wörtlich gesehen ein Weg bedeutet, ist Madhab auch ein Weg. In der Scharia, also ist in der islamischen Rechtswissenschaft, unser ganzes Gesetz, unsere ganze Religion sozusagen, die Scharia, wird Madhab so beschrieben, die herausgearbeitete Methodologie, die Wahrheit zu finden. Das ist eine Madhab, also eine Methode, ein System, das gemacht wurde, damit du finden kannst, was die Wahrheit ist. Und das wollen wir eigentlich alle erfahren. Deswegen kommen wir hierhin, deswegen recherchieren wir, deswegen leben wir, um die Wahrheit zu finden. Also ist Madhab eigentlich nur ein Weg, die Wahrheit zu finden, ein System. Weltlich gesehen, gibt es in jeder Facette des Lebens eine Madhab. Dass deine Oma und deine Mutter das gleiche Gericht anders kochen als meine Oma und meine Mutter, ist ein anderer Madhab. Sie haben das gleiche Ziel, ein Essen, und beide machen es anders. Das ist eine Madhab an sich. Jetzt nicht islamisch gesehen, weltlich gesehen. Ich bin die letzten Jahre zweimal nach Verona gefahren mit dem Auto und bin zwei verschiedene Wege gefahren. Erstes Mal habe ich Navi eingetippt und der kürzeste Weg, der mir vorgeschlagen wurde, habe ich draufgeklickt. Aber ich bin über Berge gefahren. Ihr wisst nicht, hoch, runter, weil das Kilometerzahl ein bisschen weniger war, habe ich diese Messe genommen von weniger Kilometer und ich bin über Berge gefahren, das war anstrengend. Beim zweiten Mal war dann, über Autobahn war einfacher. Verschiedene Wege. Also wir haben gewisse Ziele, egal was, ob es jetzt Uni ist, Heirat ist, alles Mögliche. Und wir haben immer verschiedene Wege, das zu erreichen. Muss ich jetzt attackieren? Muss ich jetzt defensiv sein? Muss ich abwarten? Muss ich Istishare machen? Alles verschiedene Wege, alles verschiedene Methoden. Also wenn wir das Prinzip verstehen, dass es eigentlich immer da, wo es einen Meinungsunterschied geben kann, verschiedene Wege geben kann, eine Madhab entsteht, so sehen wir doch, okay, in der Religion, aber wieso gibt es das in der Religion? Ja, wir haben doch einen Koran, Hadithe gleich, der Prophet ist gleich. Ist da nicht alles fest? Ich dachte, wir haben nur eine Religion. Wieso gibt es denn jetzt verschiedene Wege, irgendwas zu erreichen? Wir werden inshallah drei Gründe durchgehen, warum es Madhabs in der Religion gibt im Islam. Drei Gründe. Davor aber, bevor wir auf diese drei Gründe eingehen, erstmal ein Fundament gründen. Erstmal ein Fundament. Und eine weitere Frage, inshallah mit mehr Antworten. Rasulullah a.s. wurde uns gesandt, dem Menschen. Warum?
In erster Linie natürlich erstmal, um den Islam an die Menschen zu bringen. Und das kam im Prinzip durch den Wahi-Engel, den Engel, der im Prinzip die ganzen Sachen von Allah auf die Welt gebracht hat zum Propheten a.s.
und der Überbringer im Prinzip der ganzen Nachrichten, Botschaften sowie des Korans.
Wie definierst du Islam jetzt? Selim, du weiter.
Wie ich Islam definiere?
Genau.
Ja, als Religion, oder wie?
Ja, also ist es nur Glaube, ist es Tat, ist es...
Es ist im Prinzip, wurde es ja unserem Gesandten Allah s.a.w. im Prinzip geschickt, damit er es vorlebt, weil das ist eines der wichtigsten Sachen gewesen, weil man sonst im Prinzip durch nur Koran jetzt nicht wirklich die Religion so leben könnte, wie wir sie heute leben. Wir wüssten nicht genau, wie wir Abdest nehmen, wir wüssten nicht genau, wie wir beten sollen, wie oft wir beten sollen, also in verschiedenen Rekats und so weiter, wie wir diese Gebete betiteln sollen, was jetzt Pflichtgebete sind, was nicht Pflichtgebete sind, und wir wüssten auch nicht so genau, was unsere Achlag sein soll. Das heißt, unser Verhalten im Generellen wäre sehr, sehr schwierig, ja. Plus noch, was noch schwieriger wäre, die ganze Interpretation des Korans. Da müssten wir dann auch wahrscheinlich, also für uns Laien, sag ich mal, wäre das auch nicht so einfach, weil wir im Prinzip nach der Interpretation von großen Gelehrten gehen müssten, könnten wir uns im Prinzip auch kein Urteil fällen und müssten dann sogar in dem Fall sozusagen wieder nach einer Messeb gehen, so gesehen, weil wir den Koran an sich nicht Tafsir machen können. Also ich jedenfalls nicht.
Sehr schön. Ja, machen wir daraus dann.
Unser Prophet a.s. sagt ja selbst, ich wurde herabgesandt, um den Charakter zu vervollkommen, das, was Selim aber gerade gesagt hat. Und er ist auch das Praxisbeispiel, das Optimum, wie Allah uns sehen möchte. Und das ist ja auch niedergeschrieben, dass wir diesem Optimum nah sein sollen, soweit es geht.
Aber sehr schön, ja. Also wir haben einmal Glaube, ne, Koran, Allahs Wort bringt er uns. Dann Praxis, wie man Allah dient, wie man charakterlich sein muss, einfach vollkommen des Charakters. Das können wir aber alles in eine Kategorie packen, als Überschrift die Sendung a.s. als Rahmatel lil Alamin. Barmherzigkeit für alle Welten. Allah Ta'ala sagt, wir haben dich gesendet für nichts. Für nichts außer für diesen Grund eigentlich. Und alles, was wir genannt haben, fällt in diese Kategorie. Es ist komplett Allah Ta'alas Barmherzigkeit. Alles, was wir genannt haben. Sprich, all die Gesetze, die wir haben, Gebote, Verbote, wie wir glauben, ist alles Barmherzigkeit für uns. Alam wird betitelt als alles außer Allah Ta'ala, damit wir so Bescheid wissen einmal. Also wenn Rahmatel lil Alam, was ist Alam? Die Dunya ist ein Alam. Jeder Mensch ist ein Alam für sich. Universum, Melekut Alam und so weiter. Aber im Allgemeinen, wenn wir Alam sagen, können wir so definieren, alles außer Allah Ta'ala. Alles, was erschaffen ist, ist a.s. eine Barmherzigkeit für. Weil er das selber auch weiß, weil das im Koran so steht, sagt a.s. irgendwann zu Jibreel a.s., ich bin ja eine Barmherzigkeit für die ganzen Alems. Ja, Rasulallah. Was war ich denn für dich für eine Bereicherung? Er fragt das Jibreel a.s., den Engel, der allen Propheten schon vorher das Wissen, die Schrift von Allah Ta'ala rübergebracht hat. Natürlich hat er eine Barmherzigkeit für ihn und er antwortet, sehr interessant, subhanallah, Jibreel a.s., er sagt, Iblis, der Teufel, hat uns sehr lange gelehrt. Wie wir wissen, ist Shaitan, Iblis, ein Djinn, kein Engel, hat sich aber so hochgearbeitet, hatte so viel Ilm und so viel Amel, dass er der Lehrer von den Engeln wurde. Wir wissen auch, wie die Geschichte ausgeht, dass er verbannt wurde, lange Geschichte. Jibreel a.s. sagt jetzt aber, ich als Engel, als so ein hoher Engel, habe gesehen, was zu ihm passiert ist, obwohl er uns gelehrt hat, und ich hatte seitdem immer Angst um mich selber. Obwohl er eigentlich ein Engel ist, und Engel können keine Fehler und keine Sünden machen, aber er hatte trotzdem diese Angst, weil er hat gesehen, Shaitan, Iblis wurde verdammt, ist in so einen Weg gekommen, er war unser Lehrer, er sagt, ich hatte immer Angst. Ich wusste nicht um meinen eigenen Zustand, ich mache meine Aufgabe, ich überbringe den Propheten diese Schriften und ich mache, aber ich war mir nicht sicher von mir selber. Aber dann, was passiert? Er bringt jetzt den Koran zu Rasulullah a.s. und dort nennt ihn Allah Ta'ala Jibrili Emin. Emin, der sichere Jibril. Er sagt, du bist sicher. Und er sagt, wenn Allah Ta'ala zu jemandem sicher sagt, und das war durch deine Wesile, weil ich dir den Koran gebracht habe, seitdem habe ich keine Angst mehr. Wenn wir dieses Grundfundament verstehen, dass Rasulullah a.s. seine ganze Existenz für alles, was er schaffen wird, eine Barmherzigkeit ist, dann ist auch diese Scharia, diese Gesetze, die wir haben, und auch diese gewissen Lücken, die manchmal gelassen wurden zur Interpretation und zum Öffnen der Messeps auch alles eine Barmherzigkeit für uns. Also wenn jemand sagt jetzt, nein, du brauchst diese Messeps nicht und nein, es gibt nur eine Meinung, sprich, er macht alles das, was wir gleich lernen werden, verkleinert er, grenzt er die Barmherzigkeit Allahs ein. Er versteht nicht, was für eine Barmherzigkeit a.s. wirklich war für uns. Und inshallah können wir das ein bisschen besser verstehen. Im Koran, Surah Ma'idah, die dritte Ayat, wird sinngemäß gesagt, heute habe ich euch, eure Religion vervollkommt und meine Gnade, also Nimet, an euch vollendet. Der Koran ist vervollkommt. Der Prophet a.s., seine Aufgabe ist fertig. Was hat er uns gebracht? Manche nehmen das auch als Beweis dann, es wurde doch vervollkommt. Was sucht ihr noch bei den Messeb-Gelehrten? Lies doch einfach, hier steht das doch, die Nimet wurde vollendet. Aber was wurde vollendet? Symbolisch können wir uns das so vorstellen. A.s. hat uns so einen Stamm von Wissen gegeben und von Glauben und von Achlag, wenn wir das als Baumstamm-Symbol sehen. Ein Baumstamm, der so stabil ist, den du nicht umkippen kannst. Es gibt keine zwei Deutungen. Ein Tauhid, ein Ein-Gott-Glaube. Wir wissen, was von Charakter vorzüglich ist und was schlecht ist. Es gibt gewisse Pflichten, wie man glauben muss, wie man praktizieren muss. Das ist ein Baumstamm, den kannst du nicht umkippen. Unzerbrechlich. Säulen des Iman, Säulen des Islam. Wir haben den Glaube an die Engel. Jannat und Jahannam. Ja, da kann keiner was dagegen sagen, dass wir wiedererweckt werden, Jannah, Jahannam, Mahshar, diese ganzen Sachen, dass es ein Schicksal gibt, dass wir beten müssen, dass wir fasten müssen, das ist eine feste Säule. Das ist das, was a.s. meint. Jetzt aber hat dieser Baum auch Äste, die flexibel sind, die viele sind. Wenn du den richtigen Baum gefunden hast, das ist der Islam, hat a.s. jetzt gewisse Sachen zur Interpretation offen gelassen. Bei gewissen Ayats ist das so, wir werden auf viele Beispiele eingehen, bei gewissen Hadithen ist das so. Und von diesen Ästen wirst du auch zur Frucht der Glückseligkeit kommen, inshallah. Nicht jeder Baum hat einen Ast. Es gibt verschiedene Wege, du musst nur in diesem Islam drin sein. Und wenn jemand daran nicht glaubt, dann brauchen wir gar nicht reden, ob Ahlus Sunnah oder nicht, sondern ob Muslim oder nicht. Darauf gehen wir jetzt gar nicht ein. Wir gehen ja davon aus, dass jeder an diese Grundlagen glaubt. Gehen wir ein auf die drei Gründe, inshallah. Erstens, warum gibt es in dieser Religion Messeps verschiedene Arten von Versen? Das ist der erste Grund. Es gibt Verse, die sind qat'i. Ganz einfach. Also, wenn wir jetzt Qul huwallahu ahad lesen, gibt es keinen Gelehrten, der da irgendwas anderes daraus interpretiert, außer dass Allah eins ist. So viele Verse gibt es viele. Und das sind all unsere Glaubensgrundlagen, ne, wie wir praktizieren müssen. Da gibt es keine A, B, C-Option. Das ist fest. Jetzt gibt es aber noch was. Verse und auch Hadithe, die sind sanni. Zur Interpretation offen. Zum Beispiel wird, wenn über Wudu gesprochen wird, Abdes, wird das Wort waschen benutzt im Koran. Was ist waschen, Abdes? Was ist waschen? Also ist waschen jetzt, soll ich meinen Arm kurz nass machen und ich habe gewaschen? Muss ich reiben? Muss ich dreimal reiben, fünfmal reiben, einmal reiben? Oder muss ich im Wasser drin sein? Wie definiere ich jetzt waschen, wenn ich das gelesen habe? Das ist eine Ayat, die Sanni, die ist offen zur Interpretation. Und da haben sich die Gelehrten dann getrennt. Der eine hat gesagt, du musst reiben. Der andere hat gesagt, nein, musst du nicht. Das war nur ein Beispiel, so viel. Da gibt es viele. Also wir haben verschiedene Arten von Versen. Zweitens ist was? Veränderung der Lebensumstände. Witzig ist, dass wir irgendwie denken, dass so die Umstände sich so in den letzten 100 Jahren erst geändert haben. Ne, dass wir jetzt Technologie haben, Autos und so, aber dass als ob 1300 Jahre so ein Stillstand war und sich jetzt alles geändert hat. Aber dem ist nicht so. Die Welt hat sich immer geändert, ständig geändert. Denn 100 Jahre nach Rasulullah hat sich schon so viel geändert. Wie die Lage war, Staat, die Menschen und Philosophie und alles Mögliche. Es ändert sich immer wieder. Wir haben zum Beispiel zu der Zeit des Propheten a.s. keine Sekten. Nicht möglich. Wenn eine Sekte kommt und sagt, wir sind Muslime Und dann sagt einer, komm, dann lass zum Propheten gehen, a.s. und gucken, ob deine Glaubensart richtig ist, fliegt er direkt auf. Ähnlich wie unser Abi aus der Türkei, wenn es gewisse Sufis gab, die so falsche Sohbets erzählt haben. Okay? Also er sagt jetzt eine Sohbet, er sagt, unser Sheikh hat so und so gesagt. Kommt ihm irgendwie komisch vor. Er sagt, lass mal zum Sheikh gehen, lass mal fragen, ob er das gesagt hat. Ich habe das so gehört, ich habe das so gesagt. Lass mal gehen, irgendwie kommt mir das nicht so gut vor. Die gehen, er sagt, ich habe sowas nicht gesagt. Ich habe so und so gesagt. Ja, und jetzt hast du zur Zeit von Ali Sattusalam, kann sowas nicht passieren. Ja. Ne? Sind keine Sekten. Ali Sattusalam, Weltenwechsel passiert. Jetzt kommen auf einmal die Kharijis und Mutazile und Schiiten. Und dann passiert ganz viel Chaos. Und jetzt musst du eine Antwort darauf finden, wie gehst du mit denen um? Wie gehst du mit diesen Leuten um? Weil vorher gab es sowas nicht. Früher wurde Jumma in einer Moschee, in der Stadt in einer Moschee gebetet. Jetzt hast du in einer Stadt Millionen von Muslime. Wie sollen die alle in eine Moschee? Muss jetzt beantwortet werden. Dann kommt auf einmal Bitcoin. Und dann kommt, weiß ich nicht, eine so viele verschiedene Faktoren. Zu Ömer radiallahu Zeit, Dürrezeit war da. Sie fragen ihn, ein Mann mit 5 Kindern in dieser Dürrezeit, wenn er Diebstahl macht, kriegt er die gleiche Strafe wie in einer normalen Zeit? Er sagt, nein, natürlich nicht. Denn das sind jetzt so, Umstände ändern sich. Es ist nicht immer gleich. Und jetzt musst du Antworten auf diese Fragen finden. Das ist der zweite Grund, warum es Mezhebs gibt. Dritter Grund. Sehr interessant und sehr verwirrend, wenn man sich nicht auskennt in dieser Branche. Hadithe, die scheinbar widersprüchlich sind und Sahabe und sogar Überlieferer, die anders gehandelt haben. Und es gab tatsächlich Fälle, da wird zum Beispiel ein Hadith überliefert und der, der es überliefert, handelt aber anders als die überliefert. Was machst du dann? Und wie soll ich damit umgehen als Laie? Es gibt Hadithe, die Gelehrten, Medina handeln aber anders. Und wir reden von Gelehrten, die so, deren Opas haben mit a.s. noch gelebt. Wie gehst du damit um? Das haben die Mezhebs dann geregelt. Wie haben sie das geregelt? Rasulullah a.s. hat zum Beispiel, hat einmal beim Wudu über seine Socke gestrichen. Du siehst aber, die Sahabe radiallahu anhum haben das nie praktiziert und auch nicht gelehrt. Was machst du dann? Liest du jetzt? Ich lese diesen Hadith, aber ich sehe auch, dass die Sahabe nicht so gehandelt haben und auch nicht so gelehrt haben. Sie haben was gemacht? Nur über Kuff, nur über Ledersocke haben sie gestrichen. Ali Sallallahu Alaihi Wasallam hat eine Zeit lang einen Goldring getragen. Aber ich dachte, für Männer ist Goldtragen haram. Zu der Zeit war es eine Zeit lang erlaubt und es wurde später verboten. Also es kann viele Faktoren haben. Entweder kann zum Beispiel sein, ein Sahabe kommt, sieht den Propheten a.s. etwas machen, geht zurück, berichtet und in der Zeit wird das dann geändert, diese Regel. Diesen Hadith gibt es jetzt aber. Die Regelung wurde geändert. Oder ein Hadith wird überliefert, das war aber spezifisch eine Ausnahme für diesen Sahabe, wegen seiner Situation. Es war nur eine Ausnahme, es war gar nicht die Regel, es war kein Gesetz. Aber dann kommst du und liest das als Hadith und als normaler Mensch checkst du nicht, ist das eine Ausnahme? Wurde das verändert? Wurde die Regel verändert? Ist das das Gesetz? Und dann hast du auch noch die Situation, dass verschiedene Hadithe andere Überlieferungsketten haben und deswegen gibt es Mezhebs. Weil sie diese ganzen Sachen, deren ganzen Leben sich mit damit beschäftigt haben. Was war die letzte Lehre des Propheten a.s.? Was war das letzte? Du hast viele Hadithe. Wir sehen, in Alkohol war in Zeiten lang verboten. Dann wurde gesagt, es ist nicht schön. Dann wurde gesagt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr besoffen seid. Und dann wurde es komplett abgeschafft. Und so ist es auch mit den Hadithen. Sie gehen Stück für Stück, was ist chronologisch gewesen, was ist höher gesetzt vom Hadith, was ist niedriger gesetzt. Und deswegen gibt es Hadithe. Weil es ist unmöglich für uns, da einen Überblick zu haben. Nächste Frage. Okay, wir haben jetzt Mezheb verstanden, so ein Prinzip gibt es. Hatten aber die Salaf, also die ersten drei Generationen der Muslimen, hatten sie Mezhebs? Die Sahabe, also wir reden jetzt nicht zu a.s.-Zeit spezifisch. Sahabe und Tabi'in, also vor Imam Azam. Weil Imam Azam war der erste der vier Mezheb-Gelehrten. Wie war das da? Was denkt ihr euch? Mustafa Abid?
Wir wissen ja, dass es auch damals viele Mezhebs gab, also die, ich sag mal, die Tabiins haben dann ein Sahabe gefolgt, der Sahabe, der Ilm hatte. Das Problem, also ich sage mal in Anführungsstrichen, das Problem ist, dass die Niederschriften, dass es nur noch von den großen vier Messebs Niederschriften gibt, die man auch praktizieren kann. Deswegen hat sich das jetzt so etabliert, dass es jetzt nur noch vier Messebs gibt. Also davor, vor deren Zeit, gab es ja mehrere Messebs.
Genau. Also du hast was Wichtiges gesagt. Es gab zu den Tabi'in, Tabi'in sind wer? Die Sahabe gesehen haben. Also die Iman gemacht haben, die Sahabe gesehen haben, sind Tabi'in. Die haben gewissen Sahabe gefolgt, hat Mustafa Abi gesagt. Und jetzt möchte ich ein paar Beispiele von den Sahabe vorlesen, wie sie denn zu dem Thema waren, Meinungen, Interpretation oder auch einfach direkt lesen und verstehen. Umar radiallahu an, zu der Zeit, Abu Bakr radiallahu an ist Halife. Es kommt eine Frage auf zum Thema Erbschaft. Das Thema Erbschaft ist im Koran. Steht, wer wie viel bekommt. Alles klar und fest. Abu Bakr radiallahu an hat eine Meinung zu dieser Sache, zu dieser bestimmten Frage. Und Umar radiallahu an sagt was? Er sagt, ich schäme mich vor Allah, eine andere Meinung jetzt zu haben als Abu Bakr radiallahu an, mich gegen ihn zu treten. Was heißt das aber? Er hat eigentlich eine andere Meinung. Er äußert es aber nicht. Weil warum? Ausnahmen und Details stehen im Koran nicht über Erbschaft zum Beispiel. Es steht, diese Person kriegt so viel. Aber bei Ausnahmen und Details muss was kommen? Ijtihad. Da muss ein Gelehrter dann sagen, spezifisch so und so. Abu Bakr hat eine Meinung und Umar zieht sich zurück. Er sagt, ich schäme mich vor Allah, jetzt gegen ihn zu treten. Da sehen wir, dass es einmal Meinungsverschiedenheiten gibt, aber dann auch ein Bevorzugen von einem Sahabe zu einem Thema, was eigentlich im Koran steht, über seine eigene Meinung. Dort sehen wir auch einmal den Respekt zum Khalifen, den Respekt zum Khalifen, zu dem Führer, und aber auch die Akzeptanz von Meinungsdivergenz, Meinungsunterschiede, weil Umar dann hätte auch sagen können, wenn wir keine Meinung haben dürfen, die Gelehrten, hätte er gesagt, was für eine Meinung hast du, das steht doch im Koran. Hat er aber nicht gesagt. Er hat gesagt, ich habe eine Meinung, er hat eine Meinung, ich bevorzuge das. Später aber, nach dem Weltenwechsel von Abu Bakr radiallahu anhu, als er Halife war, hat er auch selber Ijtihad gemacht, natürlich, und hat sich nicht mehr nur begrenzt auf die Meinung von Abu Bakr radiallahu anhu. Rasulullah alayhi wasallam, das war auch am Samstag Thema von Fatih Abi, schickte Muaz bin Jabal radiallahu anhu als Richter und fragte ihn, was, ihr habt das viele mitbekommen, wie er, mit welchen Kriterien er richten wird. Er sagt, ja, Rasulallah, mit dem Wort Allahs, mit dem Koran. Und wenn ich es dort nicht finde, dann mit dem Wort seines Gesandten, a.s. Und wenn ich es dort nicht finde, mit meiner Meinung werde ich richten. Und a.s. hat bestätigt. Also sehen wir, dass die Meinung der Gelehrten, nachdem natürlich ausgeschöpft wurde das Potenzial von Koran und Sunna in diesem Moment. Und seine Meinung basiert sowieso nur auf dem Fundament von diesen zwei. Das muss man auch bedenken. Ist die Meinung Teil und sogar formt die Schariat. Das ist sehr interessant. Ein anderes Beispiel. Umar radiallahu anhu wieder. Schickt Amr bin Yasir und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nach Kufa in Irak. Er sagt zu dem Volk von Kufa, nimmt von ihnen, also lernt von ihnen, nimmt von ihnen und folgt ihnen. In anderen Wörtern sagt er, ihr wisst nicht, das sind eure Imame. Ihr wisst nicht besser, sie wissen besser, folgt ihnen. Das war eine Messeb in Kufa. Du hast die Messeb von diesen zwei Sahabe, weil alle lernen von diesen zwei. Wieder interessant, was sehen wir aus diesem Satz, folgt ihnen. Wieso sollte ich ihnen folgen, wenn sie mich zu etwas bringen, Koran und Sunna, wenn es doch da keine verschiedenen Meinungen geben kann? Warum hat er nicht einfach gesagt, geht und lernt Koran von ihnen? Geht und sie sollen euch Hadithe beibringen. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, folgt ihnen. Denn ihr werdet nicht verstehen, sie werden euch das beibringen. Und es wird Sachen geben, die ihr dort nicht findet. Und sie werden es interpretieren und für euch perfekt darstellen. Es gibt zwei Arten von Wissen, Abdel. Das sehen wir jetzt hier draus, von dem, was wir was wir gehört haben. Zwei Arten von Wissen. Einmal das, was jeder verstehen kann. Also das gibt es etwas, was jeder verstehen kann. Und Sachen, die nur eine spezielle Art von Mensch mit besonderen Qualifikationen verstehen kann. Dazu sagt Imam Maturidi, er sagt, wenn ich jetzt bei einem Mann einbrechen würde und sein Hab und Gut klauen würde und er wird so eine Ungerechtigkeit verspüren, also er weiß schon von vornherein, dass ich von ihm Sachen genommen habe, ist falsch. Das versteht jeder. Ein Kind weiß das. Wenn er etwas klaut, fühlt er sich schlecht. Es ist in ihm. Er sagt, wenn er das kann, das in sich hat sozusagen, etwas, was jeder verstehen kann, so setzt er auch den Ein-Gott-Glauben in die gleiche Kategorie. Was so selbstverständlich ist, sagt er, Imam Maturidi, dass jeder den Ein-Gott-Glaube und das Nicht-Anbeten von Götzen verstehen muss und dran glauben sollte, von alleine. Aber dann gibt es Wissen, was man nicht verstehen kann. Ein-Gott-Glaube hast du selber verstanden. Unser Bruder Yusuf ist so auf den Islam gekommen. Er hat sich über den Tod nachgedacht, philosophiert, hat gefragt, ein Gott, der Rest kann doch alles nicht stimmen. Aber dann so gewisse Sachen wie Schicksal, Details über Schicksal, Jannah, Jahannam im Detail, Ewigkeit, Grabstrafe und so, das kannst du selber natürlich nicht herausfinden. Aber auch im Koran gibt es etwas, was jeder verstehen kann und was nur Gelehrte verstehen können und wo man nur durch sie etwas lernen kann. Zayd bin Thabit radiallahu an, wenn er eine Meinung zu einem Thema hatte und Ubaidah bin Qab radiallahu an eine andere Meinung zu dem Thema hatte, hat er seine Meinung direkt aufgegeben. Also ein Sahabe hat eine Meinung zu einem Thema, islamisch gesehen jetzt, aus Koran und Sunna. Und er sieht Ubaid bin Qab radiallahu an, er schätzt sein Wissen mehr. Hat er eine Meinung? Ja, okay, dann bevorzuge ich seine Meinung. So, man muss jetzt verstehen, dass alle Sahabe, das ist wie gesagt ca. 120.000 Sahabe nach dem Weltenwechsel von Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, alle waren fromm, alle waren gerecht, nicht alle waren Gelehrte. Waren sie nicht alle. Viele waren Lehrer, die die Grundlagen der Religion beigebracht haben. Es wird aber gesagt, 7 bis 9 von diesen 120.000 haben Fetwas ausgesprochen. 7 bis 9. Dass sie gesagt haben, das ist so und so müsst ihr handeln und so nicht. Und verschiedene Sahabe haben sich an verschiedene Sahabe von diesen 7 bis 9 gebunden. So wie Mustafa gesagt hat. Das war schon bei den Sahaben so, nicht nur bei den Tabi'in. Wie war das dann bei der zweiten, dritten Generation? Da hatte man nicht nur Personen, ne, wir haben jetzt hier gesehen, Ubaid bin Qab radiallahu war eine Person, dessen Meinung man gefolgt hat. Jetzt hatte man 2 Methodiken, in die die Ahlus Sunnah wal Jamaat Umma getrennt war sozusagen. Getrennt im Sinne von gefolgt hat. Du hast Hijaz, Mekka, Medina, haben die Methodik von Ahle Hadith, nannte man sie. Haben sie so gefolgt. Kufa, Irak, Ahle Rey nennt man sie. Ahle Hadith ist was? Mekka, Medina, sie haben besseren Zugang auf Hadithe. Mehr Zugang, gängiger, ist reine, du kannst noch Tabi'in fragen, Sahabe sehen, direkt fragen, reiner. Sie haben eine sehr Hadith-basierte Methodik benutzt, um an die Wahrheit zu kommen. Kufa hingegen, Chaos, Stadt, Philosophen und Wissenschaftler, da geht viel los. Du weißt nicht, ob diese Hadith erfunden sind oder nicht. Die Situation ist komplett anders. Ahle Rey ist was? Sie haben sehr viel nachgedacht, sehr viel Analogieschlüsse gemacht aus Koran und Sunna. Mit dem Fundament, was sie hatten, Analogieschlüsse gemacht. Und da waren auch große, große Persönlichkeiten. Also die ganze Umma war in diese 2 Mezhebs sozusagen geteilt. Und über diese Selef, die auch in den Hadithen gelobt sind, diese 3 Generationen, sagt keiner, dass sie Bid'at gemacht haben. Traut sich keiner. Den haben sie nicht. Aber dann benutzt du deren Weg und dann bist du auf einmal ein Ahle Bid'at in deren Augen. Fragt man sich, wer diese Ahle Bid'at dann ist im Endeffekt. So, warum gibt es denn jetzt nur diese 4 Mezhebs? Warum spezifisch diese 4, die wir nennen? Okay, jetzt müssen wir Mezhebs akzeptieren, irgendwie kommt man nicht mehr drum rum, Sahabe haben gemacht, Alayhi Salaam hat erlaubt. Du kommst nicht mehr drum rum, aber warum jetzt diese vier und warum nicht mehr? Wie Mustafa auch gesagt hatte, es gab tatsächlich mehr. Man muss sich das so vorstellen, Ende der dritten Generation und danach. Man fängt an, das Wissen, was man hat, aufzuschreiben und zu systematisieren. Die Führer in diesem Feld sind wer? Abu Hanife, Rahmatullah Alayhi, ne, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed Mahambel. In der Reihenfolge kamen sie auch, auch vom Alter her. Und sie waren die absoluten Führer im Niederschreiben und Systematisieren von, wie man die Wahrheit im Koran und Sunna findet. Wenn wir uns, gehen wir mal wieder weltlich gesehen, als die ersten Computer rauskamen, ersten Handys, Technologie, eine neue Welt, neue Optionen, neue Möglichkeiten, neue Probleme. Jetzt hast du richtig viele Firmen und Marken, die versuchen, Systeme zu machen, dass dieses Handy klappt, dass dieser Computer klappt. Hunderte von, wer weiß, wie viele Leute versucht haben, ein richtiges, funktionierendes System zu machen. Wie viele Marken haben wir jetzt? In diesem Raum könntest du vielleicht zusammenzählen, haben wir vielleicht 3 Marken. Warum? Weil automatisch mit der Zeit etablieren sich die Führer. Die, die das am besten verstanden haben, die das am besten umsetzen, und dann braucht man diese ganzen anderen nicht mehr. So ist das auch eigentlich mit den Mezhebs. Also es wird gesagt, in den ersten 100 bis 200 Jahren gab es 11 Mezhebs. 4 sind geblieben, die anderen sind ausgestorben. Haben verschiedene Gründe. Entweder gab es zu wenig Anhängeranzahl oder es wurde nicht gut genug systematisiert. Warum ist die Anhängeranzahl wichtig, will ich mal in den Raum fragen. Weil wir lernen hier, jetzt haben wir zum Beispiel 150 Leute, die Sohbet kommen, 130. Und dann hat man sich natürlich vorgenommen, man kriegt dann vielleicht Motivation, hat man sich vorgenommen, dass man die Zahlen nicht mehr zählt, weil dann die gewisse Niyat verloren gehen kann, die Ikhlas verloren gehen kann. Vielleicht ist bei 5 Leuten so viel Ikhlas wie bei 300 nicht. Aber warum ist eine Anhängeranzahl bei den Mezhebs, ob sie überleben oder nicht, so wichtig gewesen? Also warum nicht 5 starke Männer anstatt vielleicht 3000, die dieser Mezheb folgen? Hat jemand eine Idee? Hamza?
Desto mehr Leute, desto einfacher konnte man das dann verbreiten. Das heißt, vom Vater zu Sohn hier als Beispiel. Wenn dein Vater jetzt als Beispiel Hanifi ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du auch Hanifite wirst, ist enorm groß. Und mit 5 Leuten, wie viele Kinder willst du zeugen, um die Messe weiterzuführen? Mhm.
Ja, das ist ein Grund auf jeden Fall. Ein anderer Grund ist, dass eine Mezheb lebendig bleiben muss. Lebendig inwiefern? Dass man nie eine Lücke zwischen 2 Generationen hat. Also man muss einmal auf alle Probleme, die immer wieder auftauchen, eingehen können. Dafür brauchst du eine Anhängeranzahl, brauchst du viele Gelehrte, viele Volkschaft, viele Fragen, damit immer Fragen beantwortet werden, man niederschreiben kann, dass es lebendig bleibt. Und was auch noch, wenn wir seit Imam Azam so viele Gelehrte haben, so viele Schüler haben, dann wissen wir, weil das immer wieder mit dieser Silsile zu uns überbracht wird, dass das, was wir jetzt heute lesen, wirklich seine Meinung war. Weil es gab nie eine Unterbrechung in dieser Silsile. Aber wenn du jetzt eine Messe hast, wo du nur eine kleine Anzahl von Volkschaft hattest und dann irgendwann gar nicht mehr in welchen Bereichen, über Jahrhunderte, du kannst dir nicht mehr sicher sein, ist das wirklich das, was ein Ja'far al-Sadiq gesagt hat? Ja'fari Mezheb gab es. Können wir nicht mehr benutzen, weil du Sicherheit brauchst, ob das wirklich das war, was er gesagt hat oder nicht. In jedem Detail. Es geht ja nicht nur darum, ob ich jetzt mein Hände im Gebet hebe oder nicht. Denn es gibt so viele Bereiche im Leben. Also im Endeffekt ist das ganz einfach, warum diese 4? Diese 4 haben diesen Prozess am besten gelebt, am besten systematisiert, am besten niedergeschrieben und die nötige Gefolgschaft gehabt, damit das überhaupt alles am Leben bleiben kann. Abdulqadir Geylani Kuddisuruhu war Schafiite und hat sich zu der Hanbali-Mezheb gebunden und diese ganze Mezheb gelernt und mit Herz gelebt, weil er gesehen hatte, dass die Hanbali-Mezheb langsam sehr wenige Gefolgschaft hat und untergehen könnte. So sehen wir nochmal, dass das, also mit so einem großen Gelehrten, Abd al-Qadir Gilani, also wie viel nochmal Gefolgschaft das damals bekommen hatte, dass das dadurch, weil das dann nochmal dokumentiert wurde, am Leben geblieben ist, auf Probleme eingegangen ist, dass das immer noch gibt, auch wenn sehr wenig. Und noch eine Side-Note zu Hanbali Mezheb. Nicht jeder, der sagt, dass er Hanbali ist, ist auch gleich Ahle Sünnet in dieser Zeit, leider. Weil es gewisse Gruppierungen gibt, die sich unter dem Mantel von der Hanbali Mezheb verstecken, aber nicht Ahle Sünnet sind, leider. Also wir haben vier Mezhebs. An welche soll ich mich binden? Wir haben gesagt, Hak. Alle vier sind Hak. Warum soll ich mich jetzt binden? Oder an welche, er gesagt. Interessant ist, wir haben ja die ganze Zeit wiederholt. Imam Rabbani hat gesagt, mach nicht deine eigene Meinung, hör auf diese Gelehrten. Die einzige Meinung, die dem Laien, also uns, erlaubt wird, tatsächlich, oder gewollt wird sogar, ist, dass man die Systematik von den Mezhebs lernt, also die Mezheb-Gelehrten einmal lernt und deren Systematik und dann sich aussucht, was zu einem selber und zu seinem Umfeld, wo man passt, also zu seiner Fitra und zu seinem Umfeld, wo man lebt, am besten passt und sucht sich danach eigentlich eine Mezheb aus. So läuft das auch mit einem Sheikh. Aber Umfeld spielt hier eine Riesenrolle, weil warum? Wenn ich jetzt als Hanafite aufwachse, meine ganze Familie ist hanefitisch, meine Gemeinde ist hanefitisch, die Moschee, wo ich Jumma bete, ist hanefitisch, alles Hanefi. Wenn ich jetzt aufstehe und dann sage, boah, Imam Shafi ist auch richtig cool und diese Systematik gefällt mir auch und ich gehe jetzt, einmal, wie soll ich diese lernen? Ich sehe niemanden, der so praktiziert. Wer soll mir das beibringen? Sagen wir, ich habe es irgendwie gelernt, dann wird aber jeder Amja mich schief angucken, weil er nicht versteht, warum ich so bete. Weil er das noch nicht verstanden hat. Also ich werde unnötig Fitna machen. Andersrum genauso. Das heißt, die Umgebung spielt eine Riesenrolle. Ob es jetzt die Auswahl des Scheichs ist im Tasawuf oder die Auswahl des Mezheb, sollte man einmal Fitna vermeiden und aber auch für das bessere Lernen, für das aktive Lernen, damit das alles einfacher fällt, sich der Umgebung anpassen. Denn alle vier sind Hack. Da hatte der Bruder von unserem Sheikh. Im Tasawuf gibt es das Prinzip, dass man versucht, seinem Lehrer so viel zu ähneln wie möglich in Taten. Denn er, das Prinzip ist was? Er handelt nach der Sunna. Wenn ich ihm nachmache, mache ich die Sunna. Ganz einfach. Unser Sheikh, Sheikh Sidi Hikmetullah al-Husseini, Qudissuhu, ist was? Shafi'i. Okay? Wir sind Hanefi. Stellt sich jetzt die Frage, sollten wir uns an ihm binden oder nicht? Also auch an Shafi Mezheb. Da meinte der Bruder von unserem Sheikh was? Er meinte eigentlich, damit das vervollkommt ist, damit ihr genauso handelt wie euer Sheikh, wäre das in Ordnung. Aber ihr kommt zweimal im Jahr hin für ein, zwei Wochen und verbringt den ganzen Rest eures Lebens in diesen hanefitischen Gemeinden, das macht keinen Sinn. So sehen wir auch aus seinen Worten, was für einen Effekt das Umfeld hat auf diese Entscheidung. Jetzt könnte man sich nochmal fragen, weil diese Frage kommt auch auf, okay, ich bin jetzt Hanefite, wir gehen Step by Step. Mezheb ja oder nein, Meinung ja oder nein, haben wir gelöst. Okay, es gibt vier Mezhebs, die Ahle Sunnat wal Jamaat sind, wie suche ich einen aus? Jetzt kommt die nächste Frage, kann ich denn mixen jetzt einfach? Also okay, alle sind richtig und ich habe mich jetzt irgendwie an eine gebunden. Aber was Imam Shafi gesagt hat, ist ja auch richtig, rahmatullahi, ist ja auch richtig. Darf ich dann auch mal so machen, wie er gesagt hat? Taklid ist die nächste Frage, ob man das darf oder nicht. Grundgesetz ist so, man darf niemals, aber hier gut zuhören, inshallah, weil das ist wichtig, für die Praxis eines Muslims, weil wir wollen ja die Wahrheit erfahren, wir wollen richtig handeln, wir wollen nicht mit schändlichen Taten vor Allah Ta'ala treten. Ne? Und diese Mezhebs bringen uns bei, wie man richtig handelt. Deswegen müssen wir das verstehen. Was jetzt? Ich darf niemals in einem Thema, in einer Praxis gleichzeitig mixen. Sprich, Beispiel, Abdes, Wudu. Ich kann nicht jetzt einfach Wudu nehmen und dann blute ich auf einmal. Boah, okay, ich blute, mein Abdes ist weg, nach Imam Azam. Nach Imam Shafi ist nicht weg, denkt er sich jetzt. Okay, ich folge jetzt einfach ihm. Mein Abdes ist dann nicht weg. läuft er auf der Straße, so geht in die Stadt, berührt ihn eine Frau, das ist ein Klassikerbeispiel bei uns hier vor allem, berührt ihn eine Frau, Haut an Haut, eine fremde Frau, jetzt sagt Imam Shafi, Rahmatu Alayh, dein Abdest ist weg. Aber er sagt, aber Imam Azam hat anders gesagt, ich folge jetzt doch ihm und läuft wieder weiter und betet sein Gebet und so. Er hat noch gar keine Rechtsschulabdest. Er betet einfach ohne Abdest. Wenn man diesen Schritt wagen möchte, dann geht man sehr ins Verderben. Was darf man machen? Was darf man machen? Wenn die Umstände entsprechend sind, darf man in einem Thema, was man aber auch ordentlich dann lernen muss, weil die Regeln sind anders, wie wir gesehen haben, lernst du richtig, sind die Umstände entsprechend, kannst du in diesem Thema dann für diesen Moment Taklid machen und auch nach der anderen Rechtsschule handeln. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt was unglaublich Interessantes als Grundlage, wie wir als Mensch zu handeln haben. Er sagt, seid Gelehrte oder Schüler, aber kein was? Kein umherstreifendes Tier. Was bedeutet das? Was ist ein umherstreifendes Tier? Das nach Lust und Laune handelt, ne? Mal macht er so, läuft da rum, da ist Essen, da geht er drauf und dann ist da eine Herde von Hunden und dann geht er mit denen mit und so, weil er geht einfach mit, er weiß nicht warum. Er sagt, sei nicht so. Entweder sei ein Gelehrter, du hast durchgezogen, sei wenigstens, wenn du das nicht schaffst, ein Schüler von diesen Gelehrten, aber sei nicht einer, der nach Lust und Laune handelt und mit dieser Gruppe mitgeht und Hanefite ist, weil er nicht weiß, was Hanefi ist, hat noch nie ein Fiqh-Buch aufgeschlagen, aber Gemeinde macht so und oder auch Tasawuf, ich binde mich jetzt einfach hier an diesen Scheich, weil mein Vater hat so gemacht und er geht rein. Sei nicht so, weil dann wirst du niemals standhaftig sein, du wirst niemals standhaft sein, wirst nicht wissen, warum du was machst und es ist sehr, sehr einfach dann, dich vom Weg abzukriegen. Jetzt nochmal zurück zu der Frage von ganz am Anfang. Imam Azams Aussage oder Quran und Sunnah. Wie bescheuert das klingt jetzt, ne? Eine, als ob Imam Azam von der Bibel seine Quelle nimmt. Eine, als ob er so von irgendwelchen Philosophen seine Quelle nimmt und nicht aus Quran und Sunnah. Stellt man so eine absurde Frage. Eigentlich stellst du welche Frage? Du oder Imam Azam? Die Frage war nie Imam Azam oder Quran und Sunnah. Die Frage war immer Imam Azam oder du. Aber das haben wir nicht verstanden. Aber inshallah werden wir dieses verstehen. Kann man, ist es möglich, in dieser Zeit, ich weiß, Abel, das ist ein bisschen intensiv geworden, aber wir kommen dem Ende nah, noch ein paar Minuten inshallah. Zu dem Thema, ob ein Mensch jetzt theoretisch, eine neue Mashab eröffnen könnte. In dieser Zeit, was müsste er dafür machen? Gibt es sowas? Werden wir hören ihn schon, ne? Wenn wir Imam Azam sagen, Imam Malik, Imam Shafi und Imam Ahmed bin Hanbal rahmatu alayh, reden wir von Meistern in der arabischen Sprache, Hocharabisch. Meistern in der arabischen Grammatik. Meistern in Koran, Tafsir, Hadith. Meister in Usul. Methodik, wie man Sachen angeht. Wir wissen von nichts davon Bescheid. Das sind meist, wie komme ich auf das Wort Meister? Weil in jedem Aspekt wurden sie von richtig vielen Gelehrten bestätigt, dass sie Meister sind. Ja, wir können, wenn wir die ganze Welt durchreisen würden, würden wir keinen Gelehrten finden, der bei uns irgendwas davon bestätigt, dass du ein Meister von irgendwas bist. Ja, wir kommen nicht mal mit Fragen von Abdest klar, ob das Wasser ist das Nejis oder nicht. Oder wenn dieser Vogel von oben, verzeiht mir, ne, Kot runterkommt, ist das Nejis oder nicht. Was ist das für ein Vogel? So sind wir drauf. So sind wir drauf. Also wir können uns nicht vergleichen mit diesen Gelehrten. Das wäre nicht fair. Deswegen sagt Imam Rabbani Qudus, deswegen hat er das die ganze Zeit gesagt. Aber Ahlus Sunnat wal Jamaat Gelehrten. Das war die ganze Zeit das damit gemeint. Nicht du, nicht XY, nicht YouTube, TikTok. Hört auf damit, Abdel. Das war das, was er meint. So ein Fundament, so viele Methodiken, so viel Geschichte, damit wir einfach ein Buch aufschlagen können, Fiqh-Buch, und lernen können. Nicht damit wir hier rumhantieren, wie wir wollen. Imam Rabbani Kudusulu, Imam Ghazali Kudusulu, Imam Suyuti Rahmat Alayh. Das sind solche große Gelehrten, die was gemacht haben. Das, was ich aufgezählt habe, diese gleiche Qualifikation haben sie wahrscheinlich auch. Nicht auf diesem Niveau vielleicht, aber sie wurden auch alle bestätigt. Was haben sie aber gemacht? Sie haben sich alle an eine Mezhab gebunden. Also sie hatten das und haben trotzdem gesagt, es ist nicht nötig. Imam Suyuti, Rahmat Alayh, wollte eine Mezhab eröffnen. Es wurde gesagt, wir zweifeln nicht an dir, du schaffst das, du hast das Potenzial, es ist aber in der Praxis gar nicht nötig. Und dann hat er gesehen, dass im Endeffekt das, was er herausgearbeitet hat, fast das gleiche wie beim Schafis ist, hat sich an ihn gebunden. So einfach kann das sein eigentlich. Wir können selbst erklärte Meister sein, nicht in Arabisch, nicht in Quran Tafsir, in jedem Thema vielleicht, was keine Verantwortung mit sich trägt. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein Meisterkünstler und ich kriege da irgendwas hin, habe ich keinen Schaden für irgendjemanden. Ich bin einfach nur ein bisschen verrückt im Kopf, okay? Aber ich habe keinen Schaden. Wenn ich jetzt meine, so, ich bin ein Chefkoch, ich mache euch jetzt ein Essen, ihr habt einmal einen schlechten Geschmack, ist nie wieder bei mir, die Sache ist gegessen. Aber jetzt, wenn ich jetzt behaupte, ich bin ein Pilot, wenn ich jetzt behaupte, ich bin ein Chirurg oder ein Feuerwehrmann und ich mache jetzt diesen Job, ich werde draufgehen und Menschen werden draufgehen, weil ich diese Sachen nicht gelernt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe in Gebiete, wo Leben auf dem Spiel ist, wo viel Verantwortung ist, wo ich nichts darüber weiß und ich behaupte, ich kenne mich da aus, da werden Menschen sterben. Aber wo ist mehr Verantwortung drin, als wie in der Religion, wo es um Jannat und Jahannam geht? Um die Zufriedenheit, Allah Ta'ala, das ewige Zufriedenheit. Denn du hast hier gemacht, gemacht. Hast du nicht gemacht, hast du verloren. Wir reden von so einer Verantwortung und dann sollten wir nie auf die Idee kommen, selbsternannte Meister zu werden. Das wäre sehr tragisch für uns alle. Nicht nur für mich, weil wenn ich dann jemandem meine Meinung sage und ich kann auch nie wieder korrigieren, vielleicht weil ich ihn nie wieder sehe und er handelt danach, aber wie soll ich vor Allah Ta'ala stehen? Ja, du hast noch, sagen wir, eine Amel, eine Tat. Möchtest du vor Allah Ta'ala stehen mit, ja Rabbi, ich habe so verstanden, oder ja Rabbi, deine Gelehrten haben so verstanden, ich habe danach gar nicht so viel, ich kann ja Rabbi akzeptieren. Denn ich würde jederzeit, bei jeder meiner Amel, bei meiner letzten Amel, immer das Verständnis dieser großen Gelehrten bevorzugen über irgendwas von mir oder von einem, der eigentlich nichts weiß. Zum Abschluss möchte ich beenden mit einem Sohbet, mit ein paar Wörtern von unserem Sheikh, Kudissuduhu. Dieses Sohbet hatte er in Medina gehalten, als wir zusammen Umrah waren. Da ging es auch Thema, weil da hatten wir auch viel Stress gehabt in Mekka, Medina. Kam diese Person, hat diskutiert mit einem Gelehrten von uns, das ist Bid'ah und so. Ganz komische Sachen sind passiert. Haben wir live mitbekommen, wie diese Diskussion passiert sind. Von uns kam keine Reaktion, aber sie waren sehr hart drauf. Und dann hat unser Sheikh als Reaktion darauf für uns in unserer Gemeinde ein Sohbet gehalten gehabt. Ist auf fast all diese Punkte, auf viele Punkte eingegangen, die ich genannt habe, über die Vorzüge der Gelehrten, dass wir uns nichts vorstellen sollen, dass wir uns nicht vergleichen sollen, dass die ganz anders waren, dass wir ihnen folgen müssen. Dann hat er ein paar Anekdoten erzählt, damit möchte ich beenden, inshallah. Er sagt, die Sufis vor ein paar Jahrzehnten, also wir reden jetzt gar nicht über die Frommheit und das krasse Praktizieren der vier Imamen, wir reden von Muslimen von vor 40 Jahren vielleicht, okay? Er sagt, sie waren so penibel bei der Schariat, sie haben sich nicht mehr auf Bänke gesetzt, Sitzbänke, wo der Name von einer Bank drauf stand, die Zinsen genommen haben. Sie hatten Angst davor, sich auf eine Sitzbank zu setzen, weil das verbunden war mit Zinsen. Ja, wie soll ich mich darauf hinsetzen? Wenn ein Sufi zu Hause einen Fernseher hatte, sind sie nicht zu ihm nach Hause gegangen. Weil er beeinflusst wurde von westlichen Medien, weil da Musik war und Frauen war. Und sie haben gesagt, ja, wie kann das sein? Ja, was machst du? Was für Fernseher zu Hause kaufen, als das neu rauskommt? Sie sind nicht zu ihm gegangen. Sie haben gesagt, er ist vom Weg abgekommen. Das war vor ein paar Jahrzehnten. Wie ist unsere Zeit jetzt? Jetzt hat jeder einen Fernseher zu Hause. Jetzt sitzt jeder, wo er will. Gehalt kommt rein durch Banken, die Zinsen nehmen. Ja, von welcher Frömmigkeit reden wir? Von welcher Bereket und Rahmet und Taqwa reden wir in dieser Zeit, dass wir jetzt unsere Meinung nehmen über solche Gelehrten, die in einer ganz anderen Zeit gelebt haben? Man fragte Seyyid Hazretleri, den Vater von unserem Sheikh, was in dieser Zeit noch halal geblieben ist. Erst 2002 hat er die Welten gewechselt, also seitdem ist auch nochmal viel passiert. Was ist halal geblieben in dieser Zeit? Da sagt er, damit wir das verstehen, vielleicht als Hyperbel, aber vielleicht ist es auch die Hakikat. Er sagt, wenn Allah Ta'ala es regnen lässt und wir unseren Mund aufmachen und ein Regentropfen in unserem Magen kommt, ohne dass es unsere Lippen berührt, das ist halal geblieben in dieser Zeit. Und sein Sheikh sagt, Hak, ja, du hast recht. Denn in so einer schweren Zeit reden wir, leben wir, wir sind so aufgewachsen, wir haben 20, 30 Jahre unseres Lebens schon verschwendet mit Blödsinn. Lass uns einfach, inshallah, vernünftig die Religion lernen, wie diese Gelehrten es uns beigebracht haben. Wenigstens hinsetzen und diese Bücher lernen, bevor wir mit Hochmut an den Koran und an die Hadithe drangehen. Möge Allah Ta'ala uns von den Schülern dieser Großen machen, ihre Größe verstehen lassen und uns unsere Schwäche bewusst machen. Amin. Al-Fatiha, Masalawat.